Hast du dir schon mal überlegt, deine hart erarbeitete Führungsposition einfach an den Nagel zu hängen? Ganz ehrlich, vielleicht war das irgendwie so ein Moment, wo du gedacht hast, warum mache ich das hier eigentlich alles? Macht euren Scheiß doch einfach alleine. Ich habe keinen Bock mehr, tschüss, ich bin raus. Sollte dir einer dieser Gedanken irgendwie bekannt vorkommen, kann ich dir auf jeden Fall sagen, das ist vollkommen in Ordnung. Und leider bist du damit auch tatsächlich gar nicht allein. Und damit herzlich willkommen im Vitamin Empathie Podcast. Schön, dass du da bist, denn hier gibt's alle Nährstoffe für deine erfolgreiche Führungskarriere. Mein Name ist Rebecca Ilgner, ich bin Führungskräfteentwicklerin mit dem Schwerpunkt Empathie und wir schauen uns heute das Thema an. Ich bin ein Manager, holt mich hier raus und warum viele Führungskräfte gerade jetzt in die Krise geraten. Jetzt habe ich direkt mal eine Frage an dich. Was glaubst du? Also, eine Umfrage wurde durchgeführt in Unternehmen und befragt wurden nur Menschen, die angestellt sind, aber keine Führungsposition haben. Also überhaupt keine Leitungsverantwortung in irgendeiner Art und Weise. Diesen Angestellten wurde die Frage gestellt, sag mal, kannst du dir vorstellen, in Zukunft eine Führungsposition zu übernehmen? Was glaubst du, so grob, wie viele Prozent der Befragten haben geantwortet, ja, kann ich mir gut vorstellen. Waren das mehr als 20% oder waren es weniger? Okay, könnte jetzt schon fast eine rhetorische Frage sein, deswegen ich verrate es dir sofort, es waren gerade mal 14%. Und dann stellt sich doch die Frage, warum ist der Job als Führungskraft so unattraktiv? Dabei ist das ein wundervoller Job. Ja, und dieser Frage ist die liebe Julia Beil, mein heutiger Gast, wirklich ja auf den Zahn gegangen oder wie man das sagt, ist tief in die Recherche eingestiegen, weil sie wissen wollte, ist das eigentlich wirklich so und warum ist das so, was steckt alles dahinter? Wir starten jetzt auch gleich direkt rein ins Interview, doch vorher noch ganz kurz, wer ist denn die liebe Julia überhaupt? Sie ist Teamleiterin Karriere beim Handelsblatt und wurde sogar ausgezeichnet als Top 30 unter den 30 Journalisten von der International News Media Association. Und bei Julia ist das wirklich Spannende. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir so war, ob du früher wach geworden bist und dir gedacht hast, ach hör mal, ich weiß ganz genau, ich werde auf jeden Fall Führungskraft. Julia jedenfalls ist schon im Journalismus zu Hause, seitdem sie 14 ist. Und wenn du mehr darüber erfahren willst, kannst du einfach in den Shownotes vorbeischauen, denn wir steigen jetzt direkt ein ins Interview. Du beschäftigst dich ja ganz aktiv mit dem Thema Mittelmanager. Und in dem Zusammenhang ja hast du auch einen ganz spannenden Artikel rausgebracht und wagst die Prognose Albtraum Mittelmanager, warum es heute so schwer ist, Führungskraft zu sein. Und das war ja auch tatsächlich so ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen darüber sprechen. Was sagen deine Recherchen? Warum ist es ein Albtraum aktuell im Mittelmanagement, Führungskraft zu sein?
Mir ist schon klar, dass das eine sehr provokante Überschrift war, aber dafür bin ich ja Journalistin geworden. Es ist auch in der Tat, es steckt etwas dahinter und zwar, es ist wahnsinnig unattraktiv geworden, Führungskraft zu sein. Damit meine ich jetzt nicht, dass man Vorstand ist, also im Topmanagement oder Aufsichtsrat oder in diesen sehr hohen Sphären, sondern das sind diese klassischen Jobs, wie ich sie auch habe beispielsweise. Ich bin ja auch Teamleiterin, das sind Abteilungsleiterinnen, das sind Bereichsleiter. Diese ganzen Menschen, die in dieser Sandwich-Position stecken, das heißt, die haben selber Vorgesetzte, die sind über ihnen und geben ihnen Anweisungen und sie haben selber aber auch Mitarbeitende, die sind unter ihnen und sind oft auch nicht so ganz zufrieden mit dem, was dann die da oben, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, so beschließen und von ihnen wollen. Und dieses Spannungsfeld, das müssen eben diese Mittelmanagerinnen und Manager aushalten. Und das wird natürlich exponentiell schlimmer und konfliktträchtiger, je stärker die Transformation in den Unternehmen einen Einfluss auf das Tagesgeschäft hat, weil alles verändert sich gerade. Wir kriegen es alle selbst mit. Ganze Geschäftsmodelle brechen weg. Es gibt einen riesen Druck, sich zu ändern. Jetzt haben wir gerade diesen Stellenabbau. Wir haben es gesehen, ganz viele Konzerne bauen Stellen ab. Übrigens auch Mittelmanager, beispielsweise bei Bayer. Und das sind alles Dinge, die müssen diese Leute aushalten und auf deren Rücken wird es ausgetragen, könnte man fast sagen. Und das macht es so anstrengend.
Ja, vor allem, du hast auch selber gerade gesagt, du steckst auch in dieser Position drin. Als ich meine erste Führungsposition hatte, war das bei mir genau das Gleiche. Und da war zum Beispiel auch spannend. Ich wollte dann, ich hatte nicht nur ein Team in Düsseldorf, sondern auch dann halt noch in anderen, ich würde schon sagen Ländern, soweit war es ja nicht, ja, aber zum Beispiel Münster, Dortmund und so weiter. Und dann wollte ich für Düsseldorf damals dann Muffins mitbringen, weil wir was feiern wollten. Und dann war tatsächlich die Ansage, nein, das geht jetzt nicht, weil das muss für alle dann auch gleich gehalten sein. Und es gab noch eine andere Führungskraft, die auch noch ein Team hatte, das zu unserem Bereich gehört hatte. Und darum ging das dann nicht. Und das sind ja auch schon tatsächlich so im Alltag dann Dinge, wo dann die Führungskraft das selber erlebt, dass da ein Stopp gemacht wird an der Art, wie man selber ein Team führen möchte. Ne? Hast du da irgendwie in den Gesprächen auch mit Führungskräften spannende Geschichten mitbekommen?
Genau, also du hast natürlich, wie du es eben gesagt hattest, du hast Führungskräfte, die sind auf deiner gleichen Ebene. Das sind sozusagen deine Peers. Bei mir ist das beispielsweise so, ich habe Kolleginnen und Kollegen, die sind genauso wie ich Teamleiter. Ich habe jetzt fachlich mit denen gar nicht mal so viel zu tun, weil die leiten andere Teams als ich, die andere Schwerpunkte setzen. Aber die haben natürlich dieselbe Position wie ich. Und wir alle sind ja dazu angehalten, eine Strategie umzusetzen. Und das ist auch die Rolle von Mittelmanagerinnen und Managern. Die müssen eine Strategie, die beispielsweise im Vorstand meistens da beschlossen wird, müssen die übersetzen ins Tagesgeschäft. Und das macht natürlich auch jeder anders. Und wenn das aber alle unterschiedlich machen, ist das natürlich ein Problem, weil dann wirkt ja ein Arbeitgeber von außen total chaotisch. Und diese Anpassungsleistung, diese Kompromissfähigkeit auch dazu haben, vielleicht sich zu denken, das ist jetzt eine Entscheidung, die hinter der stehe ich eigentlich gar nicht. Das finde ich total ein Quatsch, was mein Vorstand mir da gerade erzählt. Aber es trotzdem weiter nach unten kommunizieren zu müssen, die Dinge umsetzen zu müssen, das ist ein Riesenproblem. Das haben mir ganz viele Führungskräfte geschildert, dass sie sich dadurch total ja aufgerieben fühlen, kann man sagen.
Und wie lösen die das dann für sich im Alltag? Du hast auch in deinem Artikel geschrieben, nur noch 14% der befragten Angestellten in Deutschland wollen überhaupt noch Führungskraft werden. Meinst du, das hängt damit zusammen, weil sich das dann auch im Alltag bemerkbar macht?
Also diese 14%, die du da eben zitiert hast, das sind ja Menschen, die haben noch keine Führungskraft. Und das finde ich ganz interessant, weil diese Menschen, das sind wahrscheinlich viele junge Menschen auch, die überlegen, soll ich mal im Laufe meiner Karriere Führungskraft werden, ja oder nein? Die gucken sich die Führungskräfte an, die sie schon haben und denken sich, also weiß ich nicht, ob ich da jetzt wirklich Bock drauf habe. Und was da fehlt, meiner Meinung nach, sind Vorbilder. Also Menschen, die wirklich Bock haben auf Führung und die sich auch nicht scheuen, solche Dinge anzusprechen. Denn das ist auch ein Problem, was es ganz oft gibt. Das haben mir ganz viele Expertinnen und Experten gesagt. Viele Menschen, ich glaube, wir kennen es alle. Es ist nicht nur ein Phänomen, das jetzt auf Führungskräfte zutrifft. Viele Menschen, die stellen erstmal fest, hier passt was für mich nicht. Das ist irgendwie negativ. Ich gehe hier mit einem schlechten Gefühl raus und denken dann, sie haben das auch kommuniziert. Wohin kann man kommunizieren? Man kann natürlich an die eigene Führungskraft, eine Ebene drüber, das kommunizieren. Man kann versuchen, mit einem Coaching zu arbeiten. Man kann auch versuchen, Probleme, die man mit dem eigenen Team hat, an dieses Team zu adressieren und dann das ganz einfach besprechbar zu machen. Das machen aber die meisten nicht. Die haben dann vielleicht mal irgendwie in einem Nebensatz was fallen lassen, bei ihrer eigenen Vorgesetzten beispielsweise. Das ist aber noch nicht dann kommuniziert, also beziehungsweise verstanden worden. Die Menschen müssen einfach darüber mehr sprechen. Und ich glaube, wenn Führungskräfte das machen und somit als Vorbild fungieren, wenn die Probleme wirklich offen ansprechen, wenn die auch mal sagen, auch das finde ich überhaupt nicht schlimm, das finde ich eher ein Zeichen von Stärke, wenn die auch mal sagen, so Leute, ich habe hier eine Entscheidung und ich weiß einfach nicht, wie ich mich entscheiden soll. Bitte helft mir, von der einen oder anderen Seite Unterstützung einfordern. Dann kann das eine Vorbildfunktion sein. Und dann wäre jetzt meine These, würden sich auch diese 14% erhöhen. Dann könnten sich vielleicht mehr Menschen vorstellen, auch mal in eine Führungsposition zu gehen.
Ja, das Spannende ist ja tatsächlich, dass halt noch viele Führungskräfte, oder so erlebe ich es zumindest auch immer noch in meinem beruflichen Alltag, der irgendwie der Ansicht sind, zum einen, sie müssten alles auf ihren eigenen Schultern lasten lassen, ne, und gar nicht irgendwie Themen, auch als Beispiel, was du mit reingegeben hast, irgendwie klären oder ansprechen. Und Was auch noch nicht so richtig angekommen ist, du darfst auch einfach Mensch sein, obwohl du einen Titel trägst oder besonders auch gerade deswegen, damit ja auch die Mitarbeitenden eine stärkere Verbindung zu dir als Führungskraft eben aufbauen können. Und das heißt ja nicht, man muss jetzt immer sich privat auch treffen, aber halt wirklich einfach auf einer menschlichen Ebene miteinander agieren. Und was jeder will ja so viel Zeit, wie wir auf der Arbeit verbringen, auch Freude haben, Erfolge feiern, sich selber durchsetzen können und sich eben auch sicher fühlen. Und dadurch wäre natürlich schon ganz, ganz viel gewonnen, ne?
Das ist eigentlich wie fast alles im Arbeitsleben und auch im persönlichen Leben, würde ich sagen, ein Kommunikationsthema. Also die Menschen sprechen nicht genug miteinander, ob das jetzt über die Ebenen hinweg ist. Wir haben eben von den Führungskräften gesprochen. Ich habe es am Beispiel meiner Mit-Teamleitenden erklärt. Auch das ist eine super Ebene, um sich auszutauschen. Kann ich mir auch selber an die eigene Nase fassen. Sucht euch Gleichrangige, also Menschen, die auf eurer Ebene sind und sprecht mit denen, weil man wird feststellen, die haben ganz ähnliche Probleme wie ich. Man hat nur im Alltag so wenig Schnittstellen wie mit den Menschen, weil die natürlich andere Teams leiten, in anderen Fachbereichen unterwegs sind. Auch das ist eine Art von Kommunikation, die helfen kann, weil wir kennen es alle. Wenn ich ein Problem habe, manchmal will ich vielleicht noch gar nicht sofort die Lösung, sondern ich will vielleicht erstmal checken, geht das nur mir so oder haben das auch andere Leute? Und das geht eben, wenn man mit diesen Gleichrangigen spricht und wenn man dann hört, ja, hey, mein Kollege Teamleiter X hat genau dasselbe Problem wie ich, dann kann man auch gemeinsam an der Lösung arbeiten. Aber dieses Denken auch zu den Seiten raus, nicht immer an diesen oben und unten, sondern gucken, wer ist auf meiner Ebene, macht das Gleiche wie ich und kann mir vielleicht einen Rat geben. Das ist noch nicht so verbreitet. Das liegt, glaube ich, auch an diesem Silo-Denken, worüber wir ja immer viel sprechen und schreiben. Aber das wäre auf jeden Fall ein Rat, den ich geben würde.
Ja, und also tatsächlich hat man ja auch immer wieder das Thema, was du vorhin schon aufgebracht hast. Na, man hat das dann mal in so einem Nebensatz mal fallen lassen, irgendwie was ist. Und dann ist direkt die Erwartungshaltung, ja, habe ich doch gesagt. Und dann entsteht natürlich Flurfunk und oder die Führungskraft ist total gestresst. Und was tatsächlich auch nicht unterschätzt werden darf, ist, dass der Stress, den Menschen innerlich fühlen, der überträgt sich ja insbesondere bei einer Führungskraft auch automatisch mit aufs Team. Und darunter leidet ja dann auch die Performance. Deswegen finde ich es auch so spannend, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, weil das ja einen riesen Mehrwert hat. Und mich würde jetzt natürlich sehr interessieren, gab es denn für dich eigentlich irgendwie so einen Überraschungsmoment bei deiner Recherche, wo du selber gedacht hast, boah, krass, egal in welche Richtung, gut oder ausbaufähig?
Ja, das ist immer das Coole an meinem Job, finde ich. Ich gehe ja meistens mit einer These rein. In dem Fall war es jetzt, also in die Recherche, in dem Fall war die These jetzt, ich hatte diese Zahlen, super wenige Leute möchten noch Führungskraft werden, habe ich geschlussfolgert, ist also unattraktiv, ich wollte wissen, warum. So, und dann habe ich aber, dann spreche ich ja immer mit ganz vielen Menschen und ich habe auch gesprochen mit einem Berater, der Klaus Schweinsberg, der berät CEOs, also wirklich Geschäftsführende. Keine Vorstände, keine Mittelmanager, der macht es nicht unter CEOs. Und der hat mir dann erzählt, und das fand ich super interessant, und diese Perspektive hatte ich auch vorher noch nicht eingenommen, auch diese CEOs, diese Vorstandschefs, die sind teilweise super genervt von ihrem mittleren Management, weil die sind halt in dieser Position, weil sie, wie er das nennt, so ein wie hat er es nochmal ausgedrückt? Er hat gesagt, die haben ein Yes-We-Can-Mindset, genau, dieses Obama-Zitat. Die denken immer groß, die wollen Dinge schaffen, die wollen Strategien umsetzen und sind nicht so in diesem alltäglichen, operativen Klein-Klein unterwegs. Und dann sind die, sagt er, mit so Mittelmanagern, also mit ihren Abteilungsleitern, ihren Teamleitern und so weiter konfrontiert, die dann immer sagen, Ja, aber wie sollen wir das denn umsetzen? Ja, aber wie sollen wir denn mit den Kapazitäten, die wir haben, das hinkriegen? Ja, aber ist das nicht ein viel zu taffer Zeitplan und so weiter und so fort? Und das nervt andersrum auch die Geschäftsführenden, weil die haben halt Ideen und sind visionär und haben oft das Gefühl, sie kommen damit nicht durch. Und die Lösung für das Problem, Überraschung, Überraschung, ist wieder, diese Menschen müssen sich unterhalten. Also auch der CEO, der denkt, meine Fresse, das habe ich doch jetzt alles schon 5-mal bei diesen Townhall-Meetings und wo auch immer erklärt, warum ich diese Strategie jetzt umsetzen will, warum ich das und das für klug halte. Nein, du musst es auch noch ein 6. und ein 7. und ein 8. Mal erklären, bis du wirklich das Gefühl hast, diese Botschaft ist angekommen. Und diesen Perspektivwechsel, also zu den Vorstandschefs mal zu gucken Es sind nicht nur die Mittelmanager, die Stress haben und genervt sind, sondern es sind auch die sozusagen ganz, ganz oben, die sich oft denken, boah, ich verstehe das alles nicht. Und Kommunikation ist die Lösung dafür.
Und wenn du jetzt, also ist jetzt deine Recherche eigentlich abgeschlossen oder fängt die gerade erst richtig an?
Also die Recherche zu diesem Text, beziehungsweise es waren mehrere Texte, die ist abgeschlossen. Ich denke aber natürlich die ganze Zeit drüber nach, wie kann ich das Thema weiter aufgreifen, weil was man auch echt sagen muss, ist, dass ich noch nie so viel Resonanz auf einen Text bekommen habe. Also ich habe ja auch nach Mittelmanagerinnen und Managern gesucht, die bereit sind, mir so ein bisschen was über ihren Alltag zu erzählen, also anonym. Und normalerweise ist es gar nicht so leicht, solche Leute zu finden. Und bei diesem Thema hatte ich das Gefühl, ich steche echt in so ein Wespennest und alle fliegen los, weil es war super einfach, Leute zu finden, die mir das berichten, weil es offenbar so ein weit verbreitetes Problem ist.
Und hast du bei denen einerseits war ja dann den Frust auch ganz stark wahrgenommen und auf der anderen Seite aber auch immer noch so diesen Willen, wirklich das irgendwie anzugehen, dann jetzt in Kommunikation zu treten oder ist das mehr ein bisschen so ein Aufgeben und ich mache den Job weiter, weil das Gehalt vielleicht ein bisschen besser ist?
Nee, also tatsächlich, und das ist auch eine Überraschung für mich gewesen, weil ich habe ja mit diesen Leuten gesprochen, weil die frustriert waren. Ich habe dann am Ende aber alle gefragt, alle Führungskräfte, wenn sie schon gekündigt hatten, ist es für dich ein No-Go und total undenkbar, jemals wieder in eine Führungsposition zu gehen? Und wenn sie noch in ihrer Führungsposition waren, habe ich gefragt, kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, das weiterzumachen? Und alle, wirklich ausnahmslos, alle haben gesagt, doch, ich möchte das machen und ich will es auch weiter versuchen. Und der Grund war eigentlich bei allen, und das fand ich irgendwie eine ganz schöne Botschaft, wir wollen diese Gestaltungsfreiheit nutzen. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir in diese Führungskraft gegangen sind, weil wir was gestalten wollen. Wir wollen was verändern und wir haben Lust, unsere eigene Handschrift da reinzusetzen. Und damit, finde ich, können auch die Unternehmen arbeiten, weil wenn man diese ganzen strukturellen Probleme mal angeht, wenn man dieses Kommunikationsthema angeht, dann kann man, glaube ich, die Führungskräfte wieder zu diesem Kern zurückkriegen, dass die eigentlich ja total enthusiastisch waren. Das sind sicherlich nicht alle, aber es sind die, mit denen ich gesprochen habe und gesagt haben, wir wollen hier was bewegen und wir haben Lust, was zu machen und unsere Macht, also eine Führungsposition geht ja immer mit Macht und Weisungsbefugnis auch einher, so zu nutzen, dass das für die Mitarbeitenden was Positives bewirkt und auch fürs Unternehmen. Und das ist ja eigentlich eine super schöne Sache. Und wie gesagt, mich hat das überrascht, weil ich dachte, ich spreche da mit einem Haufen total frustrierter Menschen. Aber so war es gar nicht oder zumindest nicht nur.
Cool. Ja, also auch, was ich ja so besonders schön daran finde, Führungskraft zu sein, ist einfach auch den Impact, den man auch auf Mitarbeitende hat, die sich ja oft selber gar nicht so viel zutrauen, wie ihnen zum Beispiel eine Führungskraft zutrauen kann und die dadurch nochmal ja persönlich weiterentwickelt, natürlich auch fachliche Kompetenzen. Und das finde ich halt so spannend daran, wirklich Menschen in ihrem Wachstum zu begleiten. Also es hat so viele positive Aspekte auch einfach, dieser schöne Job, ne?
Genau, und die darf man aber halt nicht verloren gehen lassen. Also da muss man es auch als Arbeitgeber schaffen, immer wieder den Fokus darauf zu lenken. Was ist denn eigentlich der Impact? Was wollen wir hier eigentlich mit diesem Unternehmen? Was ist unsere Vision? Und wie können auch unsere Führungskräfte dabei aktiv mitgestalten? Ganz viele haben mir zum Beispiel gesagt, sie hatten Ideen und sie wollten die einbringen und sie waren dann vielleicht beim Vorstand und haben was gepitcht und am Ende wurde doch nur wieder das gemacht, was der Vorstand sich eh schon überlegt hatte. Und an dieses Gefühl, ich glaube, da muss man ran und dann wird dieser Job der Führungskraft einfach auch wieder attraktiver. Das ist das, was ich aus dieser Recherche gelernt habe.
Und wenn du jetzt sagst, jetzt geht das, du hast jetzt zwar das eine Thema so ein Stück weit oder die Artikel abgeschlossen und jetzt überlegst du, wie du da mit ja noch tiefer reingehen kannst oder was jetzt als nächstes kommt, hast du denn für dich so irgendwie einen Wunsch tatsächlich auch schon, wo du sagst, Mensch, das fände ich total schön aufgrund der ganzen Gespräche, wenn sich irgendetwas besonders entwickeln würde oder vielleicht willst du hier auch einen Aufruf machen oder so?
Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also was mich natürlich interessieren würde, ich hatte es eben angesprochen, ist diese Sichtweise der CEOs. Ich hatte gesagt, ich habe mit einem Berater gesprochen, der super nah an vielen CEOs dran ist. Ich würde aber total gerne mal mit einem Vorstandsvorsitzenden oder am liebsten mehreren selbst sprechen und die fragen, wie die das sehen. Also wie blicken die auf ihre Mittelmanager? Erkennen die dieses Problem? Sehen die auch, dass da total viel Frust sich aufgestaut hat? Und wenn ja, Wie wollen die daran? Also haben die Ansätze, das zu ändern? Weil, was man auch sagen muss, diese Führungskräfte im mittleren Management, die sind total zentral für so eine Transformation, weil das sind diejenigen, die übersetzen die Strategie, die sich der Vorstand ausdenkt, in den Alltag, ins operative Geschäft. Und wenn dieser Schritt nicht funktioniert, dann kann sich das Top-Management Gott weiß was ausdenken. Es wird nicht ankommen bei der Belegschaft und im Operativen. Und deswegen würde mich wirklich interessieren, was machen Top-Manager, um diese mittlere Führungsebene wieder ja auf ihre Seite zu kriegen, um die zu begeistern, um diese Kraft zu nutzen, die diese Leute haben. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Das wäre so ein Projekt, worauf ich Lust hätte.
Ja, bin ich auch mal gespannt. Freue ich mich auf deine Artikel. Also das, was ich erlebe in der Zusammenarbeit mit Geschäftsführern oder Geschäftsführerinnen, ist, denen fällt das durchaus auf. Und dann stellen sie sich genau die Frage, die du halt gestellt hast, ja, wie gehe ich denn jetzt damit um, was mache ich denn jetzt? Und das ist dann tatsächlich auch der Moment, also jetzt halt von meinem Job gesprochen, wenn wir Workshops machen, uns angucken, wohin soll sich eigentlich das Unternehmen entwickeln und was braucht es denn dafür? Und dann ist halt ganz spannend, wenn wir uns dann Prozesse angucken, sind die manchmal total kompliziert, ganz lange Wege. Oder was auch halt besonders spannend ist, dass manchmal auch tatsächlich, wenn jetzt zum Beispiel von der anderen Seite Führungskräfte sagen, hey, ich will jetzt hier einen Kurs machen und den nächsten Schritt gehen, mich weiterentwickeln, dass dann irgendwann auch die Geschäftsführer merken, hey, jetzt darf ich auch mich nochmal weiterentwickeln, weil auch das schon länger her ist. Und dann wird auch gemeinsam nochmal hingeschaut und Dinge eben verändert. Und das finde ich halt total spannend, weil du hast auch eben gesagt, ja, zum Beispiel auch der Berater, ne, der auch mit ganz nah dran ist an den CEOs, was ja nicht automatisch heißt, dass auch die CEOs immer nah an den Mittelmanagern oder halt an den Mitarbeitenden dran sind und auch nur noch Sachen gefiltert mitbekommen. Und das finde ich nämlich, ja, sag du.
Der Berater, der Klaus Schweinsberg, hat mir gesagt, er sagt ganz oft zu CEOs, so, du denkst zwar, du hast mit deinen Mittelmanagern schon genug geredet, aber ich sage dir, das ist nicht der Fall. Und du fährst jetzt einfach mal einen Nachmittag dahin zu diesem Standort und redest mit denen. So. Und das ist doch krass irgendwie, dass man das erst sagen muss. Also klar, ich verstehe es irgendwo, weil so ein CEO, den Terminkalender möchte ich auch nicht haben. Und auch ich auf meiner Mini-Führungsebene vergesse schon manchmal beispielsweise ein Lob auszusprechen oder so. Wenn eins meiner Teammitglieder einen tollen Text geschrieben hat, dann geht das einfach manchmal unter. Und ich glaube, da jemanden zu haben, der einem immer wieder sagt, hey, du musst mit denen reden, du musst da kommunizieren, das ist total hilfreich.
Ja, voll, weil das verändert es dann auch. Und da darf man auch ganz ehrlich sein, die Tische sind dann auch voll, ne? So wie du das jetzt ja auch genau gerade sagst. Ja, und dann geht's mal unter und dann freut sich dann der Mitarbeitende dann aber auch, wenn du dann dran denkst. Und dann ist das auch wieder was Besonderes, ne? Cool, dass du da auch so reflektiert bist und dass dir das überhaupt auffällt. Sehr wertvoll. Sag mal, hast du eigentlich einen Produktivitätshack für den Alltag, der Zeit spart? Wichtiger Zusatz.
Ein Produktivitätshack, der Zeit spart. Ich weiß nicht, ob das dir zu profan ist, aber was ich gelernt habe, seit ich diese Führungsposition habe, ist noch nicht so lange, fast anderthalb Jahre jetzt, noch nicht ganz. Ich mache mir für alles Blocker in meinen Kalender. Und damit meine ich für alles. Also nicht nur für Meetings, sondern ich bin extrem strukturiert mittlerweile. Wenn ich beispielsweise für eine Geschichte recherchiere, mache ich mir einen Blocker JB-Recherche. Wenn ich ein Interview vorbereite, überlege ich mir vorher, wie lange wird es dauern, dann schreibe ich rein JB-Interview-Vorbereitung. Und das verhindert, dass mir ständig Termine reingelegt werden von extern. Und es sorgt dafür, dass ich nicht da sitze und denke, oh, was soll ich denn jetzt als nächstes machen? Klappt das immer? Nee, manchmal dauern Sachen länger oder manchmal lasse ich Sachen ausfallen. Manchmal kommen spontan irgendwelche Sachen auf. Aber mir hilft das ungemein, diese Blocker-Politik irgendwie zu fahren.
Ja, ich finde das überhaupt nicht profan. Ich finde es richtig gut. Vielen Dank fürs Teil. Für all diejenigen, die sich jetzt sagen, Mensch, also von der Julia, da muss ich unbedingt mal mit in Kontakt treten oder mir noch mehr anschauen. Wie ist es dir am liebsten, wie die Kontaktaufnahme zu dir erfolgt?
Am liebsten bei LinkedIn.
Einfach eine Anfrage schicken.
Ja, DM, genau.
Sehr gut. Natürlich ist der Link auch zu Julias Profil in den Shownotes. Einfach gerne dort vorbeischauen. Und Julia, leider kommen wir jetzt hiermit auch schon zur letzten Frage dieses mega spannenden Themas. Wenn wir in die Zukunft schauen, vielmehr du, und du ja ein Mutmacher beziehungsweise auch so einen Ausblick, einen Wunsch platzieren möchtest rund eben zu diesem Thema, was ist so das, was du, wenn du dir vorstellst, zehntausende Menschen hören dir gerade zu, was du gerne mitgeben möchtest?
Puh, ich glaube, das ist an die Führungskräfte gerichtet, behaltet euch euren Enthusiasmus. Überlegt euch immer, warum habt ihr diese Position damals angenommen? Und das ist dann der Kern, warum ihr doch Bock habt, eigentlich zu führen. Und versucht echt, wenn ihr Probleme feststellt, euch zu fragen, habe ich das adressiert? Habe ich es oft genug adressiert? Habe ich es an die richtige Person adressiert? Meistens werdet ihr wahrscheinlich drauf kommen, nein, es wäre gut, das noch 1, 2, 3, 4 Mal zu machen. Verliert nicht diese Begeisterung, weil ich glaube, die ist da. Also ich habe die in meinen Gesprächen gemerkt.
Und auch wenn wir damit leider schon am Ende der heutigen Folge angekommen sind, habe ich noch eine richtig gute Nachricht für dich. Denn, vielleicht hast du es gemerkt, ein Thema war auch hier wieder sehr präsent. Kommunikation und Angst. Was genau? Nun ja, die Angst davor, unangenehme Gespräche zu führen. Und manchmal betiteln wir es gar nicht als Angst, es steckt aber dahinter. Und egal ob Führungskraft oder Mitarbeitende, Menschen trauen sich oft nicht, unangenehme Gesprächsthemen anzusprechen, obwohl dieser rosarote Elefant im Raum steht. Und wenn du wissen willst, was steckt genau hinter dieser Angst, wie wird die getriggert, wie kann ich mich denn dahin entwickeln und dann auch meine Mitarbeitenden dahin entwickeln, dass wir uns trauen, auch unangenehme Themen anzusprechen, dann schalte unbedingt morgen wieder ein. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Und wir freuen uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung von dir bei Spotify und oder bei Apple Podcast, damit dadurch der Podcast natürlich noch mehr Aufmerksamkeit bekommt und wir dadurch gemeinsam einen Unterschied in der Arbeitswelt kreieren. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Dankeschön auch, liebe Julia Ball, nochmal an dich und bis ganz bald.